Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Bei mir ist heute zu Gast Alicia Pointner. Und Alicia ist Rechtsanwältin, die viele Jahre in großen Anwaltskanzleien gearbeitet hat und sich dann spezialisiert hat, um Frauen zu beraten und weiblich gelesene Personen. Warum sie sich dafür entschieden hat, welche Rechtsgebiete sie hat, wo sie aktiv ist und wie sie vielleicht auch euch dabei unterstützen kann bei der ein oder anderen Herausforderung. Darüber sprechen wir heute. Liebe Alicia, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe dich quasi auf LinkedIn gefunden über einen Post, den du mal gemacht hast. Und ich fand das total spannend, weil du nämlich geschrieben hast, dass du dich auf Frauen spezialisierst, auf weiblich gelesene Personen spezialisierst. Und dann haben wir uns eben darüber auch ausgetauscht, warum das so ist. Kannst du uns mal sagen, für welche Frauen du arbeitest und warum genau für diese?
Also ganz grundsätzlich biete ich meine Rechtsberatung natürlich erstmal allen Frauen an und natürlich eben auch allen anderen weiblich gelesenen Personen. Aber ganz konkret melden sich immer Frauen dann bei mir, wenn sie vor irgendeiner rechtlichen Herausforderung stehen, weil sie an irgendeiner Weichenstellung sind. Das bedeutet, dass sie beispielsweise vor einer Scheidung stehen, dass sie vielleicht mit einer unberechtigten Kündigung konfrontiert wurden oder eine Abfindung angeboten bekommen haben und jetzt nicht wissen, ob sie die annehmen sollen, ob sie nochmal in die Verhandlung gehen sollen oder beispielsweise, weil sie sich selbstständig machen und da irgendwie noch ein bisschen rechtliche Unterstützung brauchen, weil sie noch nicht so genau wissen, wie man das eigentlich alles genau angeht mit dem eigenen Business.
Ich kriege ja immer die Frage gestellt, warum braucht es denn eine Finanzplattform nur für Frauen? Verstehen Frauen das sonst nicht? Ich stelle jetzt mal die gleiche Frage. Warum braucht es denn eine Rechtsberatung speziell für Frauen oder weiblich gelesene Personen?
Wahrscheinlich würden jetzt einige sagen, die braucht es auch nicht. Und witzigerweise, total lustig, dass du mich das jetzt fragst, weil auf diesen Post, auf den du dich gemeldet hast, habe ich tatsächlich auch diverse Mitteilungen von Männern bekommen, die mich dann auch gefragt haben, sehr provokant, wieso ich mir denn herausnehme, mir 50% meiner Mandantschaft, meiner potenziellen Mandantschaft abzuschneiden. Also ich glaube, der ein oder andere ist sicherlich der Meinung, das braucht es nicht. Ich bin anderer Meinung, weil ich vor allen Dingen durch die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren als angestellte Anwältin gemacht habe, mitbekommen habe, wie unterschiedlich Frauen und Männer beraten werden wollen. Und ich habe festgestellt, dass Männer vor allen Dingen die Faktenlage interessiert und die wissen wollen, was ist die Strategie, wie sieht das jetzt aus, nennen Sie mir die Zahlen, was muss ich machen, ich brauche eine To-Do-Liste. So, während die Frauen, die haben ein extrem großes Bedürfnis, verstanden zu werden und dass ihnen zugehört wird, dass mit einer gewissen Empathie, dass ihr Fall mit einer gewissen Empathie irgendwie behandelt wird und dass sie den Raum bekommen, da auch neben dem Rechtlichen einen gewissen, ja, einfach eine Art Safe Space zu bekommen, wo man ihnen die Dinge auch erklärt, dass es keine blöden Fragen gibt, ja, dass die Frauen irgendwie da nochmal genauer nachfragen können und vor allen Dingen, wie gesagt, dieses Abholen auf Augenhöhe.
Alles, was du jetzt gerade erzählt hast und erklärt hast, genau das höre ich auch immer wieder von unseren Teilnehmerinnen, wenn es darum geht, irgendwie sich hinsichtlich der Altersvorsorge, der Geldanlage beraten zu lassen, dass sie eben oft Angst haben, Fragen zu stellen, dass sie sich unsicher fühlen, dass sie eben auch, ja, so dieses, ich fühle mich dann irgendwie total dumm, wenn ich was nicht verstehe und habe Angst, dann nachzuhaken. Von daher erinnert mich das immer daran und man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja auch, man ist ja dann schon mal in einer Situation, in der man oft sehr verletzlich ist, wenn man wahrscheinlich zu dir kommt. Was sind das denn so für Lebenssituationen, in denen diese Frauen sich befinden, die dich dann aufsuchen?
Also das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt nicht die Situation, die ich in der Regel berate, weil jede Lebenssituation so individuell ist, dass man es eigentlich nicht pauschalisieren kann. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich habe ganz, ganz häufig Frauen in der Erstberatung vor mir sitzen, die dann nach dem ersten Gespräch zu mir sagen, wow, Alicia, ich glaube, ich habe noch nie vorher mit einer Anwältin gesprochen, die mir das Gefühl gegeben hat, dass es okay ist, dass ich diese Fragen stelle. Ja, und ich sage immer in meinen Erstberatungen, kontaktiert mich, wann immer ihr wollt. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch sage, aber es ist echt so, dass eigentlich, was ich vermitteln möchte, ist, es gibt diesen Raum, es gibt keine blöden Fragen und das Wichtigste ist, dass ihr eure rechtliche Situation versteht, weil erst mit dem Verständnis für die rechtliche Situation kann ich bewusste Entscheidungen treffen. Und ganz, ganz häufig erkenne ich einfach, insbesondere in den Erstberatungen, wenn mir die Frauen eben das erste Mal von ihrer Situation erzählen, in der sie gerade stecken, und das ist eigentlich durch die Bank weg, kannst du das aufs Familienrecht anwenden, du kannst es aufs Erbrecht anwenden, du kannst es aufs Arbeitsrecht anwenden. Und auch im Unternehmerinnentum, wo man das vielleicht gar nicht so vermutet, weil man ja denkt irgendwie, ja gut, wenn man ein Unternehmen gründet, muss man sich ja irgendwie vielleicht vorher auch rechtlich so ein bisschen fundiert aufstellen, ist nicht zwingend der Fall. Aber man kann durch die Bank weg sagen, dass die Frauen regelmäßig überrascht sind, wenn ich Fragen stelle, ja, und wenn ich dann irgendwie sage, ja, wie ist es denn gerade mit dem Grundbuch beispielsweise, ja? Ich frage, also es geht hypothetisch jetzt um eine Scheidungssituation, Trennungssituation und ich frage nach dem Vermögen. Und dann gibt es Frauen, die schlichtweg einfach gar nicht wissen, wie ihre finanzielle Situation aussieht, weil sie nicht Herrin über die Finanzen waren, weil sie sich viele Jahre nicht drum gekümmert haben. Und wenn ich dann irgendwie frage, ja, okay, ich habe verstanden, es gibt also irgendwie eine Immobilie in der Ehe. Wie sehen denn da die Eigentumsverhältnisse aus? Stehen sie im Grundbuch oder stehst du im Grundbuch? Und dann heißt das oft ja, weiß ich nicht. Na, und dann fallen mir natürlich alle Augen aus dem Kopf, weil ich irgendwie denke, wow, also wie kann das sein? Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass ich vermitteln möchte, es ist okay, weil das Beste, was ihr jetzt gerade gemacht habt, ist, euch die Beratung zu holen. Weil was viel schlimmer wäre, wenn sie jetzt sozusagen blauäugig in diesen Konflikt hineinlaufen. Vielfach ist es nämlich so, dass die Frauen sich eigentlich einen Schritt zu spät darum kümmern, ne? Und dass es so ein bisschen, dass diese Situationen oft so gehandhabt werden mit dem Gedanken, ja, es wird schon alles gut gehen oder nee, ich will keine Konflikte, ich möchte irgendwie lieber die Harmonie wahren. Ah, dann verzichte ich halt irgendwie auf, weiß ich nicht, meinen Eigentumsanteil bei der Immobilie oder dann auch in der Trennungssituation, den Kindern zuliebe, verzichte ich dann eben auf Unterhalt. Und erst dann, wenn es wirklich, wirklich eng wird, also wenn es auf einmal um Existenzen geht, und das ist eben häufig mit den Finanzen verbunden, dann wird ihnen erstmal bewusst, wie wenig sie rechtliche Vorsorge für ihre Situation getroffen haben. So, und deswegen, jetzt bin ich eigentlich vom Thema abgekommen, aber du hast ja gefragt, in welchen Situationen die Frauen zu mir kommen. In der Regel immer dann, wenn sie in irgendeiner Weise Verantwortung tragen und vor irgendeinem Konflikt stehen. Also, ne, Trennung, Scheidung, Kündigung, Unternehmertum, Erbrecht, also Todesfall und so weiter. Also immer dann, wenn es irgendwie im Leben schwierig wird.
Und du hast gerade schon gesagt, dass viele diesen Konflikt scheuen, zu dir zu kommen oder grundsätzlich eben eine Anwältin, einen Anwalt aufzusuchen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch so viele Fehlannahmen gibt oder dass man sich nicht so richtig vorstellen kann, vielleicht wie funktioniert das Ganze, wie läuft das ab, dass das einen auch so vielleicht so ein bisschen abhält, wenn man sich denkt, wann ist denn für mich der richtige Zeitpunkt, mir überhaupt eine Beratung zu holen? Was sind dann so die häufigsten Fehlannahmen, die du so erlebst, wo Frauen vielleicht auch einfach zu lange warten?
Ich würde sagen, dass Frauen immer erst dann auf die Idee kommen, sich rechtliche Beratung zu holen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und viel, viel schlauer, sage ich mal, also um das, ja, vielleicht muss man die Bewertung rauslassen, also viel, viel fürsorglicher für einen selber wäre es, wenn man die Regelungen trifft und die Verträge miteinander schließt, wenn man noch gar keinen Konflikt hat. Ja, aber das ist für Frauen oft schwierig, weil wenn sie nur das Wort Anwalt hören oder Gericht oder irgendwie sowas, dann ist das schon mit so einer, ich weiß gar nicht, mit so einer, oh, da geht schon die Kehle zu und man kriegt irgendwie Schnappatmung, weil man denkt, das wird jetzt alles ganz schlimm und jetzt wird man sich nur noch streiten und oh Gott, die Kosten, ja, es ist ja auch immer eine Kostenfrage und die Anwälte, wir haben ja auch nicht zwingend unbedingt den besten Ruf, ja, das ist oft dann auch, gerade wenn es auch im Familienrecht, denkt man dann irgendwie an Rosenkriege, Schlammschlachten und so weiter, ne, das sind so die Vorurteile, die man hat und dann ist es bei den Frauen oft so, dass sie sich lieber darauf verlassen, dass es am Ende irgendwie eine faire Regelung gibt oder dass es am Ende dann irgendwie so, alles wird schon irgendwie gut gehen, statt sich im Vorfeld, wenn man eben einander noch wohlgesonnen ist. Und ich sage immer, wenn ihr zusammen seid und jetzt die Ehe eingeht, dann seid ihr doch eigentlich einander so zugewandt, dass ihr einander, also füreinander, das Bestmögliche wollt. So, also, na, hypothetisch, wir würden heiraten, dann würde ich mir ja für dich eigentlich das Beste wünschen. Und in dem Moment kann ich doch viel besser mich mit dir darüber unterhalten, wie wir denn dann im Trennungsfall miteinander umgehen würden, weil ich dir Status quo jetzt das Beste wünsche, ja. Aber wenn du mir irgendwie 5-mal fremdgegangen bist, oder, weiß ich nicht, mir irgendwie sagst, nee, nach 25 Jahren, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt habe ich hier nochmal irgendwie meine Midlife-Crisis und muss nochmal irgendwie raus und mein Leben genießen und lässt dich scheiden, dann ist es mit den Emotionen halt oft so hoch her, dass man sich nicht mehr wohlgesonnen ist. Und dann gehen die ganzen Konflikte erst los. Aber dann kommen die Frauen erst. Und deswegen sage ich eigentlich meistens halt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Bei uns in den Kursen sehe ich auch ganz häufig, dass es genau diese Frauen sind, die dann beispielsweise 25 Jahre verheiratet waren, sich auf den Partner verlassen haben, in der Zwischenzeit die Kinder großgezogen haben, vielleicht sogar sich um Angehörige gekümmert haben, sich finanziell immer hinten angestellt haben und dann ist der Mann weg. Aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist es die Trennung oder Scheidung, manchmal ist es auch der Todesfall. Deswegen finde ich diese Gruppe von Frauen auch sehr spannend, weil ich glaube, wir alle denken uns, mir passiert das nicht. Das passiert immer nur allen anderen. Mir wird das nicht passieren, bei mir wird das alles anders ausgehen. Wie hoch ist der Anteil bei dir an Frauen, die vielleicht so in der, weiß nicht, Mitte ihres Lebens stehen oder vielleicht auch um 40 Jahre alt sind, 50 Jahre alt sind, die sich plötzlich mit dem Thema Scheidung und Trennung konfrontiert sehen und nicht finanziell abgesichert sind?
Das ist der größte Anteil meiner rechtlichen Beratung, weil es tatsächlich genauso ist, wie du sagst. Also die meisten meiner Frauen, die ich berate, diese haben genau dieses Leben gelebt. Also waren vielleicht selber beruflich eigentlich gerade dabei, karrieremäßig durchzustarten, dann aber geheiratet, Kinder bekommen und logischerweise, wie irgendwie 85% aller Frauen, dann erstmal in Teilzeit gegangen und dann sich um die Care-Arbeit gekümmert. Dann sind die Kinder irgendwann aus dem Haus, dann werden irgendwann die Eltern pflegebedürftig, also machen sie die Care-Arbeit weiter. Irgendwann waren sie so lange in Teilzeit, dass sie eigentlich auch nicht mehr so richtig den Wiedereinstieg finden. Und dann stehen sie irgendwann vor der Herausforderung, ihre Ehe abzuwickeln. Und letztlich werden mit einer Vermögensauseinandersetzung konfrontiert, die häufig für sie nicht sonderlich gut aussieht, ja, weil sie durch dieses in Teilzeit arbeiten und also um Gottes Willen, ne, ich will das, also letztlich will ich keine Frauen diskriminieren, die in Teilzeit sind. Wie gesagt, ich war auch selbst, hatte ich dir ja auch erzählt, war ich in Teilzeit nach der Geburt meines zweiten Sohnes und trotzdem ist es so, dass diese sogenannte Teilzeitfalle, von der ja einfach wirklich inzwischen auch jeder spricht, rechtlich fundiert ist und darüber gesprochen werden muss, ja, weil es gibt durchaus rechtliche Mittel, um diese Falle zumindest ein wenig abzumildern, ja, sei es durch einen Ehevertrag, sei es, dass irgendwie Care-Arbeit später ausgeglichen wird, ja, sei es dadurch, dass es einfach eine ganz klare privatrechtliche Vereinbarung zwischen den Eltern gibt, wer wann sich um seinen Beruf und damit auch um seine Altersvorsorge kümmern kann. Weil das ist einfach eine Falle, in die ganz, ganz viele Frauen tappen, dass sie irgendwie davon ausgehen, dass später schon für sie gesorgt ist. So. Und sie halt irgendwie nur so in dem Moment bleiben und denken. So, jetzt habe ich mein Kind bekommen, jetzt will ich zu Hause bleiben, jetzt bin ich Mutter. Aber was das eben für Langzeitfolgen hat, das kriegen die oft, da kriegen die oft erst ein Gespür dafür, wenn sie dann in der Situation stecken. Und wenn sie dann eben mit Ende 40, Anfang 50 vor dem Thema Scheidung stehen, dann wird ihnen eben schmerzlich bewusst, wow, ich habe ja wirklich echt wenig Rentenpunkte, Rentenanwartschaften angehäuft. Oder wow, jetzt habe ich irgendwie, weil das muss man dazu sagen, häufig gibt es dann nämlich sogar Eheverträge in meinen Fällen, aber die sind deutlich zu Lasten der Frauen. Ja, wo dann irgendwie Frauen auf diverse Ansprüche verzichten, wo ich mich dann manchmal auch frage, wie, wer zur Hölle hat ihnen dazu geraten, das zu unterschreiben, ja?
Ich glaube, das Problem ist auch so häufig, dass wir Frauen ja immer auch damit so stigmatisiert werden, die will ja nur ans Geld, ne? Und das ist ja auch sowas, wo man dann immer so sagt, so, ja, Geld ist mir nicht so wichtig und das ist mir egal und die Liebe ist wichtig. Und es ist eigentlich egal, ob es in Beziehung ist, ob das im Job ist, dass wir uns immer so dann so rechtfertigen, mir geht's ja gar nicht ums Geld.
Mhm.
So unterbewusst das machen. Und ich glaube, deswegen fällt es auch so vielen Frauen schwer, dann für sich selbst einzustehen und zu sagen, jetzt, natürlich mache ich das wegen der Liebe, natürlich muss mir mein Job auch Spaß machen, aber am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass ich selbst finanziell abgesichert bin und nicht irgendwie in Armut lande. Und was ich da auch immer wieder erlebe, ist eben, dass dann viele eben sich nicht trauen, auch für sich selbst einzustehen, weil sie nicht in diese Kategorie fallen möchten. Gleiches gilt fürs Thema Teilzeit. Ich glaube, da machen wir uns Frauen das auch untereinander sehr schwer, so dieses, naja, also wenn du jetzt in Teilzeit arbeitest, dann bist du halt eine, dann sorgst du nicht genug vor, aber wenn du Vollzeit arbeiten gehst, dann bist du halt eine Rabenmutter. Also was von beiden willst du lieber sein? Die, die naiv ist und in Teilzeit arbeitet oder die, die sich halt nicht ums Kind kümmert, sondern nur aufs Geld schaut? So überspitzt gesagt.
Man kann es irgendwie nur falsch machen, ne?
Genau, man kann es als Frau sowieso nur falsch machen.
Ja.
Aber deswegen würde ich gerne mit dir auch über das Thema Teilzeit gerne sprechen, weil du eben auch auf Arbeitsrecht spezialisiert bist und ich glaube auch, dass viele unserer Zuschauerinnen und Hörerinnen eben auch in Teilzeit arbeiten. Was sind denn da so häufige Fälle, die du erlebst, die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass sie da vielleicht noch irgendwelche Rechte haben oder irgendwo für sich einstehen müssten?
Also ich rate immer dazu, selbst wenn man in Teilzeit arbeitet, aber da wirst du wahrscheinlich sogar mehr Ahnung haben als ich, dass man trotzdem versucht, jeden Monat, auch von diesem Teilzeitgehalt, und wenn es nur 100 Euro sind, aber die irgendwie in eine private Vorsorge zu stecken. So, das ist das A und O. Ja, also nicht nur darauf zu setzen, dass man die gesetzlichen Rentenanwartschaften erwirbt, sondern einfach auch privat vorsorgt, weil man weiß nie, was kommt. Und ja, wir haben es jetzt wieder gesehen, es wurde ein neues Rentenpaket abgeschlossen von unserer Regierung. Aber wie das sein wird in 25, 30 Jahren, wer weiß, wie lange wir arbeiten, ja, da einfach, ich rate einfach immer dazu, ein bisschen langfristiger zu denken, ja, nicht nur in dem Moment. Und dann eben vor allen Dingen auch mit dem Partner in Verhandlung zu gehen und zu sagen, hey, ich verzichte gerade. Ich verzichte auf meine Ansprüche, dass wir hier Familie leben können. Ja, ich hole unser Kind ab, ich gehe nicht arbeiten, aber damit habe ich auch ein ziemlich schlechteres Konto, was meine Rentenanwartschaften angeht, als du. Ich halte dir gerade den Rücken frei, dass du deine Karriere ausbauen kannst. Ist nicht zwingend in allen Fällen so, ne? Also ich will jetzt kein Männershaming betreiben. Ich will nur sagen, vielfach ist die Situation meiner Mandantinnen so oder so gewesen, dass es eben häufig so ist, dass letztlich die Männer diejenigen sind, die weiterhin Vollzeit arbeiten und die Frauen, die in Teilzeit gehen. Und da würde ich deshalb immer dazu raten, findet auch privat einen Ausgleich dafür. Ja, weil es ist nach wie vor unbezahlte Care-Arbeit und wir haben noch kein Gesetz, was uns dafür irgendwas gibt. Aber im Privaten kann man vieles regeln. Und da dann auch einfach mal zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Also wir können alles vereinbaren. Ja, es ist sozusagen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und ich würde deshalb auch hier alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen immer dazu ermutigen, auch mit dem Partner da in Dialog zu treten, ja? Weil ich meine, sie haben sich den Mann ausgesucht, irgendwie wird es einen Grund haben, hoffentlich. Und letztlich gehe ich doch dann mal davon aus, dass die Person dann auch jemand ist, der dafür Verständnis zeigen wird.
Ja, es ist ja eigentlich so krass. Ich denke mir immer, wo ist denn eigentlich der Aufschrei, weil diese ganze Gesellschaft auf der kostenlosen, unbezahlten Arbeit von Frauen letztendlich beruht und gehalten wird. Jetzt mal angenommen, jemand, der jetzt zuhört und in Teilzeit arbeitet und dann irgendwie merkt so, Mensch, ich bin da irgendwie gar nicht abgesichert. Was wäre denn jetzt so der erste Schritt? Sollte ich jetzt erst mit meinem Partner sprechen und sagen, du, ich würde mich da gern beraten lassen, dass uns gemeinsam zu einer Anwältin geht? Macht man das zusammen als Paar? Mhm. Oder geht man sozusagen, würde ich jetzt zu dir gehen und ich bin dann deine Mandantin und mein Mann sucht sich jemand anders, damit wir uns dann beraten lassen können, damit sozusagen zwei, also damit beide woanders sind? Oder kann man sagen, komm, wir zahlen das aus dem gleichen Topf und wir machen das zusammen?
Also theoretisch geht natürlich beides. Rein, sag ich jetzt mal, emotional würde ich immer dazu raten, im ersten Schritt sich gemeinsam beraten zu lassen, weil das dann noch nicht so einen konfrontativen Charakter hat.
Genau, ja. So
ich will jetzt was von dir und du willst mir das nicht geben und wir sind Interessen gegengerichtet und jeder braucht jetzt sozusagen seine rechtliche Beratung hier, ne? So, das hat dann immer direkt sowas, ja, irgendwie sowas Konfliktbelastetes. Mhm. Und im ersten Schritt ist es ja wirklich erstmal eine Beratung und das
wie eine Paartherapie, man geht zusammen.
Genau, ja. Also man ist ja an der Lösung interessiert und man ist ja auch erstmal sozusagen nicht Feind, ja, sondern man will doch als Paar ein möglichst faires Miteinander irgendwie haben. Und ich als Anwältin bin ja schlicht einfach nur die, die das rechtliche Hintergrundwissen hat, was vielleicht das Paar eben nicht hat. Und was ich dann als Dienstleisterin geben kann, ja. Und das sozusagen ist auch alles, ja. Deswegen bitte keine Scheu haben vor solchen Beratungsgesprächen. Meine Mandantinnen sagen oft, oh Gott, also ich bin eigentlich noch in Beziehung und ich will mich gar nicht trennen. Ich will mich jetzt nur mal beraten lassen. Was wäre, wenn? Wie sieht denn meine Situation aus? Ich bin so dankbar dafür, dass die das machen. Gleichzeitig sagen sie mir, aber bitte, bitte, also mein Mann darf das erstmal nicht wissen, weil die so eine Sorge haben, was das lostreten könnte, wenn irgendwie rauskommt, dass sie beim Anwalt war, ne? Also das wundert mich irgendwie immer, weil ich denke, naja, also wenn man doch ein Paar ist, dann müsste man doch eigentlich dieses Grundverständnis haben von, wir wollen uns beide möglichst fair behandeln und so, dass wir beide auch im Trennungsfall irgendwie noch weiterhin gut leben können. Und bei dieser Teilzeitproblematik, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Viele Anwälte und Anwältinnen, so wie ich auch, sind auch Mediatorinnen oder Mediatoren. Und man könnte ja beispielsweise auch, um noch mal einen Schritt milder zu werden, auch erstmal eine Mediation machen. Ja, das ist sowas Ähnliches eigentlich wie eine Paartherapie, nur dass es eben nicht psychologisch ist, so, sondern eben vor allen Dingen lösungsorientiert. Ja, und da trete ich eben nicht als Interessenvertreterin auf, sondern bin eine neutrale Konfliktberatungsstelle, so letztlich. Und da gibt es einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man hat, um für sich in der individuellen Situation zu schauen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, wie ist denn unser Verhältnis gerade, wie sind denn die Arbeitszeiten verteilt, wer verdient was, wie lange ist die Person vielleicht auch schon raus und dann zu schauen, was gibt's denn in der konkreten Situation für Gestaltungsmöglichkeiten, damit sich am Ende, an Tag X, sollte es der Fall sein, ja, also wir sagen ja immer toi, 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 dass alles gut geht und wenn alles gut geht, dann braucht man mich nicht. Aber die Frage ist ja immer, was passiert, wenn es nicht gut geht? Und das ist für den Mann genauso förderlich, wenn die Regeln einfach klar sind.
Das heißt, alle, die jetzt auch zuhören oder zuschauen, können sagen, Schatz, ich habe da jetzt so einen Podcast gehört oder gesehen und da wurde der Hinweis gegeben, wir sollten uns doch mal vielleicht zusammen uns mal beraten lassen einfach. Also dann hat man schon mal sozusagen den Aufhänger. Und Jahreswechsel ist ja auch ein guter Zeitpunkt dafür, vielleicht zum Thema anzugehen. Jetzt mal abseits von Beziehung, du bist ja wirklich sehr breit aufgestellt und hast verschiedene Rechtsgebiete und eines deiner Rechtsgebiete ist eben auch das Thema Arbeitsrecht. Kannst du uns da mal so ein paar Beispiele nennen, wann Frauen zu dir kommen in Bezug auf Arbeitsrecht? Was sind so Situationen, die ganz typisch sind?
Also die typischen Situationen oder die typischste Situation ist vor allen Dingen die Kündigung, ja. Vor allen Dingen überraschende Kündigungen und das Gefühl, dass es unberechtigt ist. Und meistens, also in vielerlei Fällen, ist es auch irgendwie nicht so ganz koscher gewesen. Und meistens gibt es da dann auch irgendwelche Angriffsflächen, ja, weil dann wird betriebsbedingt gekündigt, aber man fragt sich, was genau wird jetzt eigentlich betriebsmäßig gerade umgestellt, ja, oder es wird einem irgendwas angehängt. Ich habe jetzt gerade auch eine Mandantin, die ich berate, da geht es viel auch um Diskriminierung und ist so ein klassischer Mobbingfall. Letztlich fühlt sich die Dame sehr unter Druck gesetzt und allein durch diese psychische Gewalt, die auf sie ausgeübt wird, sind natürlich ihre Arbeitsleistungen schlechter geworden und das Zuspitzen war letztlich, sind ihre Arbeitsleistungen schlechter geworden und letztlich hat sich die Situation daraufhin zugespitzt, dass sie halt einen wirklich blöden Fehler gemacht hat, der dann aber als Aufhänger genutzt wurde, ihr eine fristlose Kündigung auszustellen. Und das sind aber Situationen, die letztlich rechtlich handhabbar sind. Ja, also ich sage den Frauen immer, häufig kommen die Frauen total verzweifelt zu mir. Ne? Und die sehen sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die sehen einfach nur noch einen riesen Berg an To-Dos, weiß ich nicht, wie soll ich das jetzt alles machen? Was kommt da jetzt alles auf mich zu? Und das alles noch neben Kindern, Arbeit, Job, Haushalt und so weiter. Und da versuche ich immer so ein bisschen erstmal tief durchatmen. Wir sortieren das alles und schauen, wie ist gerade die Situation? Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann man rechtlich gestalten? Letztlich ist alles handhabbar. Und wenn man erstmal aufgeräumt hat, ne, das weiß man ja so ein bisschen auch irgendwie wahrscheinlich aus dem eigenen Haushalt, zwischendurch sieht es aus wie, oh, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und wenn man dann die Dinge aber so ein bisschen nacheinander sortiert und aufräumt, dann hat man irgendwann wieder einen Durchblick. Und dann fällt es auch gar nicht mehr so schwer, Entscheidungen zu treffen, weil man dann weiß, in welche Schubladen man die einzelnen Dinge einsortieren muss. Und so ist das eben auch mit unberechtigten Kündigungen oder auch ein ganz klassischer Fall im Arbeitsrecht ist eben dieses Thema Abfindung, weil viele Frauen, die schwanger werden, häufig schon in der Elternzeit oder Schwangerschaft erfahren, dass sie voraussichtlich nicht irgendwie übernommen werden oder eben dann auch nach der Elternzeit nicht in ihren Job zurückfinden sollen oder eben auch nicht zurückkommen sollen.
Was mir dabei auffällt, die Fälle, von denen du auch erzählst, das sind ja auch Fälle, wo Frauen in einer extrem verletzlichen Situation sind. Also Mobbing in der Arbeit, sexualisierte Gewalt. Das ist ja jetzt nicht die klassische Situation, wo man sich vielleicht denkt, was du auch am Anfang gesagt hast, wenn Männer zum Anwalt gehen, so ja, ich habe jetzt irgendwie so einen Rechtsstreit, weil ich streite mich da jetzt wegen ein paar hundert Euro oder 1.000 Euro oder 10.000 Euro, was auch immer, sondern es geht ja um etwas, was ehrlicherweise mit Geld ja gar nicht aufzuwiegen ist, wenn man in dieser psychischen Situation ist, in dieser Ausnahmesituation. Ich kann mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch ein Grund ist, warum Frauen auch so selten oder so seltener vielleicht dann auch Kanzleien aufsuchen, weil du bist ja so verletzlich und dann musst du ja sozusagen dich ja komplett entblößen öffnen, und ne? öffnen und das alles ja nochmal wiedergeben, was dir da passiert ist. Und wenn du so einmal eine Situation hattest, wie die du gerade beschrieben hast, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es einem wahnsinnig schwerfallen muss, dann nochmal Vertrauen zu fassen und nochmal hinzugehen und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt jemand anders, weil diese Situation ist unerträglich, der mir da vielleicht helfen kann, nach so einer Erfahrung. Also von Absolut. Daher auch wirklich sieht man, wie wichtig das ist, was du da machst. Du hast vorhin noch von einem zweiten Fall erzählt. Magst du den auch mit uns teilen?
Ja, gerne. Und zwar geht es da auch eigentlich eher um meinen Berufsstand. Und zwar habe ich kürzlich eine Dame beraten zum Thema Unterhalt nach Volljährigkeit, weil da der Kindsvater selber entschieden hat, das Kind ist ja jetzt 18 und jetzt muss ich nicht mehr zahlen. Man muss dazu sagen, also da besteht auch kein Kontakt oder irgendwas, ne? Also Vater war nur noch Zahlstelle und jetzt ist das Kind ja 18, also brauche es mein Geld nicht mehr. Zahlung wurde eingestellt, letztlich natürlich absolut unrechtmäßig, weil das Kind hatte noch nicht mal Abi, also war noch nicht nur in der Ausbildung, sondern sogar noch schulpflichtig, danke. Deswegen eigentlich leichter Fall, ja, weil rechtlich ziemlich klar. Aber was das Ganze so prekär gemacht hat oder für mich so, ja, eigentlich fast schon unglaublich, war die anwaltliche Beratung dieser Dame, bevor die Frau zu mir gekommen ist. Denn die hat tatsächlich mit jemandem zusammengearbeitet, die Frau auch dazu beraten hat, da Klage einzureichen, ja, weil es ja, wie gesagt, ein eigentlich leichtes Spiel war, dann da auch Unterhalt zu titulieren. Dann hat sie die Klage auch vorbereitet und hat die Frau auch immer wieder über hypothetische Gerichtsstände und so weiter aufgeklärt, hat letztlich da dann auch immer wieder Bericht erstattet, wenn die Dame nachgefragt hat, gesagt, ja, ich habe mit dem Gericht telefoniert, läuft, ach, weiß ich nicht, wieso es jetzt nicht terminiert wird, und hat die dann auch immer so hingehalten, hat dann auch oft einfach darauf rekurriert, ja, das kläre ich dann mit ihrem Ex-Mann, und hat das alles so alleine irgendwie übernommen. Die Dame hatte wirklich keine Akte gesehen, keinen Schriftsatz gesehen, kein Schriftstück gesehen, hat auch diese Schriftstücke nie freigegeben, die da angeblich ausgetauscht wurden, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, hat die Dame dann irgendwann jemanden kennengelernt, der sich wohl auch irgendwie so ein bisschen im Rechtsraum bewegt. Und der hat zu ihr gesagt, ruf doch einfach mal selber bei Gericht an und frag mal nach, wie da der Stand ist. Wenn jetzt deine Anwältin dir da irgendwie nicht Bescheid gibt, dann ruf doch einfach mal selber an. Du bist ja sozusagen diejenige, die da auch ein Auskunftsverlangen geltend machen kann. Und dann hat die tatsächlich bei Gericht angerufen und hat dann von der Geschäftsstelle erfahren, dass die Kollegin die Klage einfach nie eingereicht hat.
Oh.
Und stattdessen aber Rechnungen kassiert, ne? Also die hat sozusagen in Rechnung gestellt, dass sie Klage eingereicht hat, hat Schriftsätze abgerechnet und so weiter und so fort, aber hat diese Klage nie eingereicht.
Das heißt, sie braucht so eine Anwältin, um ihre Anwältin zu verklagen.
Genau, genau. Und auf einmal haben wir eben nicht nur über das Thema Unterhalt gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, wie sie die bezahlten Rechnungen zurückbekommt, weil diese Frau, die war, wie du sagst, ne, in einer absolut existenziellen Not, weil die konnte irgendwann ihre Miete nicht mehr zahlen, ja, weil eben unter anderem auch der Unterhalt eingestellt wurde, ja. Die Frau hat keine familiäre Unterstützung, die ist mit den Kindern alleine, und dann sozusagen wirst du auch noch von der Person, der du eigentlich vertrauen solltest, dass sie für deine Rechte eintritt, wirst du irgendwie auch noch verarscht. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das hat mir eben auch wieder entschieden zu denken gegeben, wo ich für mich entschieden habe in dem Moment, so möchte ich auf keinen Fall beraten. Also nicht nur, dass das, müssen wir nicht drüber reden, ne? Das ist selbstverständlich sogar strafrechtlich relevant, was die Kollegin da gemacht hat. Aber dass sowas überhaupt da draußen möglich ist, ja, und dass das getan wird und dass dann die Frauen zu mir kommen und irgendwie sagen, hey, ich habe hier einen Kontakt von dir vermittelt bekommen, ich habe gehört, du berätst nur Frauen oder du hast hier irgendwie eine gewisse feministische Haltung auch dahinter und so weiter. Das gibt denen auf einmal wieder einen Funken Vertrauen, den sie eigentlich schon verloren hatten. Und das hat mich schon irgendwie sehr berührt auch, ne?
Du hast uns jetzt sehr viele spannende Einblicke gegeben in verschiedenste Gebiete, also sei es vom jetzt eben Familienrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht und eben auch das Thema häusliche Gewalt, was einfach auch so wahnsinnig wichtig ist und leider immer noch ein ganz großes Tabuthema. Vielleicht abschließend, gibt es einen Rat oder einen Satz, den du gern jeder Frau mitgeben möchtest, die heute zuschaut oder zuhört?
Ich glaube, jetzt muss natürlich sitzen, gell? Ich glaube, ich würde sagen, rechtliche Absicherung ist kein Zeichen von Misstrauen, sondern ein Werkzeug für Selbstfürsorge. Vielleicht so. Genau. Hab keine Angst vor rechtlicher Absicherung, so, weil sie ist nicht gegen den anderen gerichtet, sondern vor allen Dingen für euch. Und das ist ein Riesenunterschied.
Vielen lieben Dank für all deine Insights und dass du da warst und auch Geschichten geteilt hast, Anekdoten geteilt hast und uns mal so ein bisschen auch gezeigt hast, dass man sich wirklich, dass man keine Angst davor haben soll, sich beraten zu lassen und einfach, wenn man merkt, irgendwo ist vielleicht etwas im Ungleichgewicht oder ich bin unfair behandelt worden oder es besteht die Möglichkeit, dass mir vielleicht Unrecht getan wurde, weil man muss ja nicht immer gleich klagen, aber einfach zu wissen, wo stehe ich denn überhaupt und ist das alles rechtens, was hier ablief oder halt eben nicht. Deswegen, wenn man jetzt vielleicht ein Thema hat und sich denkt, ah, da ist irgendwas, das beschäftigt mich, wie kann man dich kontaktieren?
Also Am einfachsten über E-Mail oder man geht auf meine Homepage www.alicia-pointner.de. Hast du ja wahrscheinlich dann auch in deinen Shownotes
drin, genau.
Genau. Und dann kann man auch direkt einen Termin buchen oder wie gesagt dann einfach übers Kontaktformular mir eine E-Mail schreiben.
Super. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du all dein Wissen mit uns geteilt hast. Es war sehr spannend und auch wirklich erschütternd, manche Geschichten zu hören. Aber umso wichtiger, dass wir heute auch ein bisschen aufklären konnten und Frauen auch den Mut geben konnten, sich mit ihren eigenen Rechten einfach mal auseinanderzusetzen und dann eben eine Beratung auch in Anspruch zu nehmen. Danke, liebe Alicia.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und damit ihr die nächste Podcast-Folge nicht verpasst, abonniert uns unbedingt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr auf YouTube in den Kommentaren mitdiskutiert. Gibt es eine Situation, in der ihr euch vielleicht schon mal befunden habt und auch rechtliche Beratung gebraucht habt? Habt ihr Fragen vielleicht auch zum Thema? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch. Und damit bis zum nächsten Mal im Fortunalista Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.